Der Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor Florian David Fitz hatte in der vergangenen Woche 50. Geburtstag. Wir gratulieren mit der Wiederholung eines Talks aus dem Jahr 2015. Ursula Heller war damals seine Gastgeberin und ihre erste Frage war, was er denn sagen würde, wenn sie ihn als smarten, gut aussehenden, charmanten Sunnyboy vorstellen würde.
Dann tragen Sie weiter zu der Propagierung dieses Stereotypes bei.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Ursula Heller im Gespräch mit
Florian David Fitz gewann in Männerherzen die der Frauen.
Genau mit dieser Reaktion habe ich ehrlich gesagt gerechnet und das nervt so richtig, dieses Klischee, oder? Das wollte ich gleich thematisieren.
Nein, es wird einfach ein bisschen monothematisch und dadurch wird es auch nicht wahrer.
Wieso? Ist doch besser, wenn man gut aussieht und nett ist, als wenn man als Ekelpaket bezeichnet wird, ne?
Naja, ich weiß nicht, mit Dr.'s Diary war das ja schon anders. Also da war ich dann die ganze Zeit das Ekelpaket. Also das ist immer.
Aber das gut aussehende, arrogante Ekelpaket,
ja.
Der schicke Doktor.
Ja, aber das Ekelpaket.
Hat aber trotzdem keinen abgeschreckt, komischerweise, ne?
Nee, komischerweise nicht. Komischerweise ist sogar eher angezogen.
Das A und O ja bei einem Schauspieler ist ja, dass man nicht irgendwie klischeehaft auf eine Rolle festgelegt wird. Wie unberechenbar sind Sie?
Also ich bin total berechenbar, aber ich versuche natürlich auch in der Rollenauswahl wenigstens einigermaßen lebendig zu bleiben. Einfach wenn ich anfange, mich zu langweilen, dann wird sich der Zuschauer, glaube ich, auch langweilen.
Und Sie langweilen sich relativ schnell, oder?
Nö, eigentlich nicht. Also ich habe jetzt zum Beispiel, hätte kein Problem, Marc Meyer nochmal zu spielen, weil mir das einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Es gibt einfach Rollen, die
machen... Das war der Doktor.
Das war der Doktor.
Arrogante.
Und das ist einfach eine Rolle, die einem natürlich viele Freiheiten gibt. Man darf Sachen machen, wenn man davor jahrelang gehört hat, nein, man muss sympathisch sein. Und wenn man durch diese Redakteurs-Fernsehängste ständig gelaufen ist, wo es die größte Sorge ist, dass eine Figur unsympathisch ist.
War das so, dass man ihn immer eingetrichtert
das ist
hat?
Das hören alle. Das ist ein Satz, den alle Schauspieler sehr, sehr viel zu hören
aber
kriegen.
Aber sie sind es ja eigentlich. Ihnen muss man es gar nicht sagen.
Es ist auch ein Denkfehler. Es ist ein Denkfehler zu glauben, dass Figuren, die sympathisch spielen und sich anbiedern, sympathisch sind. Das ist einer der ältesten Fehler der Fernsehgeschichte. Das funktioniert so nicht. Also eine Figur darf Fehler machen, eine Figur darf bescheuert sein, dann verbinden wir uns mit ihnen, wenn wir die Logik der Figur verstehen und uns mit der verbinden. Darum geht es eigentlich.
Daraus schließe ich, dass Sie jetzt Rollen, die wieder nett und sympathisch daherkommen und keine Brüche haben, keine Doppelbödigkeit per se auch langweilig finden und ablehnen?
Also ich glaube, es gibt wenige Schauspieler, die sich nach solchen Rollen sehen, wenn sie die freie Wahl haben.
Och.
Das Problem ist, die wenigsten Schauspieler, also der Schauspieler ist jetzt nicht ein Beruf, wo die Rollen auf der Straße rumliegen. Und also es ist nicht so, dass alle immer ständig die Wahl haben, was sie spielen dürfen und was nicht.
Aber bei Ihnen hat sich das dramatisch geändert die letzten Jahre, nehme ich an, nach Ihrem Erfolg. Also der Stapel von Drehbüchern auf dem Tisch wird größer?
Ja, also ich hatte, glaube ich, selbst am Anfang, ich hatte nie das Problem irgendwie, dass ich keine Rollen bekommen habe. Das war irgendwie, da war ich immer einer von den Glücklichen. Aber natürlich, die Bandbreite hat sich schon verändert, ja.
Inwieweit?
Ne, das hat, glaube ich, angefangen ein bisschen mit Vincent. Also ich meine, innerhalb vom Fach, selbst wenn man beim Theater ist, wirst du ja immer, du kannst deinen körperlichen Typ ja nicht verändern. Der wird sich erst im Laufe des Alters verändern und dann wird sich auch der Typ, den du spielst, verändern. Da gibt es ja dann auch immer den dicken Freund oder sowas. Du wirst also nicht, wenn du Romeo spielst, wirst du nicht Falstaff spielen. Und so ist es im Fernsehen und im Film natürlich auch. Aber innerhalb dieses Faches möchte man natürlich irgendwie tolle Rollen haben oder unterschiedliche Rollen haben. Und als es dann, ich das Gefühl habe, ich komme da nicht weiter oder es ist genau dieses Problem, dass man sagt, naja, der ist so und der ist hübsch und der ist sympathisch und das bleibt so, dann habe ich natürlich geguckt, ob ich selber die Grenzen ein bisschen dehnen kann. Und das war so mein Wunsch, als ich dann eben Vincent Wilmer geschrieben habe. Und das war so die ursprüngliche Absicht dahinter. Und
deshalb haben Sie selbst geschrieben, um irgendwie Einfluss zu haben auf die Rolle, die Sie spielen.
Genau, um tatsächlich eine Rolle zu haben, auf die ich Lust hätte einfach auch. Und wo man ein bisschen was machen muss, was vielleicht schauspielerisch auch eine größere Herausforderung ist, als Hallo, ich komme vom Tennis.
Vincent Wilmer, ein gut aussehender Mann, der unter der Behinderung des Tourette-Syndroms...
Ganz wichtig, dass er gut aussehen ist. Das ist in der Rollenbeschreibung von Vincent Wilmer ganz wichtig.
Naja, das war ja das Entscheidende, dass es gegen den Strich war, dass man das eigentlich gar nicht verbunden hat mit dem Leid, das diese Rolle verkörpert, oder?
Nein,
Klischee-mäßig. Nein,
es ist ja vollkommen unwichtig, ob Vincent gut aussieht oder nicht. Ich meine, für uns ist es natürlich, wir schauen natürlich gerne gut aussehenden Menschen beim Leiden zu. Im Kino schaut man natürlich generell Leuten zu, die jetzt nicht ein Allerweltsgesicht haben. Und das kann aber in alle Richtungen sein. Also Schauspieler das ist ja wichtig, ein Gesicht zu haben überhaupt. Ob das nun schön ist oder interessant oder alt oder verbraucht, das ist ja alles was wert. Aber du solltest ein Gesicht haben. Aber das, wie gesagt, schön war, glaube ich, jetzt nicht die erste Rollenbeschreibung von Vincent.
Und dieses eine Gesicht, haben Sie sich das hart erarbeiten müssen?
Ja, also hart erarbeiten tut man sich das nicht, aber es ist zumindest war das was meine Schauspiellehrerin relativ schnell gesagt hat. Du wirst eine Zeit lang, wirst du viele Rollen spielen, einfach so wie du aussiehst. Und dann irgendwann musst du aber ein Gesicht haben, weil irgendwann ist halt der Zuckerguss ab und dann sollte da irgendwas anderes drunter sein. Und daran haben wir halt gearbeitet. Und da geht es halt dann darum, wo bist denn eigentlich du als Mensch und was ist da spannend? Und das ist vielleicht auch gar nicht immer das, was man sich so als junger Schauspieler so wünscht. Man möchte ja wie alle Menschen gerne cool sein oder toll sein und so weiter. Und beim Schauspielunterricht geht es ja dann auch, jemanden zu haben, der einem behutsam an der Hand nimmt und zu sich selber führt. Und erst dann kann man von dort aus unterschiedliche Rollen wieder spielen.
Das heißt, das ist ein bisschen Psychobegleitung, ne?
Da bestehen diverse Gefahren bei einem Schauspielunterricht natürlich, dass es extrem Psycho wird, ja. Also das kann extrem abrutschen. Aber natürlich, es ist ein Beruf, der von Menschen erzählt. Und das ist unser einziges Instrument, ist unser Körper und unsere Seele und unser Geist. Und natürlich hat das dann was mit Psychologie auch zu tun, klar.
Die aktuelle Rolle, die Sie jetzt spielen, ist die eines investigativen Journalismus in einem Polit-Thriller Die Lügen der Sieger. Da sagen Sie den aufschlussreichen Satz, man ist immer so gut wie seine letzte Story. Wie gut ist die Story? Sie werden natürlich jetzt sagen, super, klar.
Die Christoph Hochholz, also die Geschichte jetzt, ja, das ist natürlich eher ein Werbesatz, der von Christoph kommen muss. Aber Christoph Hochholz, also der Regisseur, würde sich natürlich solchen Sachen immer verschließen. Für mich war es extrem spannend, weil das wieder zum Beispiel ein ganz anderes Genre ist. Ich habe zwar schon Thriller gemacht, aber es wäre wahrscheinlich ganz wichtig, dem Zuschauer zu sagen, was Christoph Hochhäuser für Filme gemacht hat. Der ist, glaube ich, einer unserer besondersten Regisseure und wurde auch fast jedes Mal nach Cannes eingeladen und kommt aus dieser Berliner Schule. Die machen ganz formale Filme, eigentlich ganz eigenartige Preziosen von Filmen. Und deswegen ist es natürlich wahnsinnig spannend zu sehen, was Christoph aus so einem Genre macht. Also da kann man sich sicher sein, dass es nicht einfach nur 1:1 der Genrefilm ist.
Jetzt muss man ganz kurz erklären, worum geht es? Die Lügen der Sieger. Es ist der Versuch, Skandale aufzudecken. Eigentlich ein Skandal zunächst, daraus werden aber mehrere.
Ja, es geht eigentlich um einen Journalisten, der, man könnte sagen, schon ein bisschen abgehalftert, möchte ich nicht sagen, aber also schon ein bisschen Ermüdungserscheinungen hat, nämlich immer halt Stories zu verkaufen und ist politischer Journalist und in diesem Spannungsfeld zwischen der Wahrheit und der guten Story, die man bieten muss, also auch so ein bisschen mürbe ist und nicht mehr wirklich, ihn vielleicht jetzt auch nicht mehr so wirklich interessiert. Und er bekommt eine Praktikantin und er versucht, sie loszuwerden, indem er ihr irgendeine hanebüchene Boulevardgeschichte gibt, wo ein Mann in den Löwenkäfig gesprungen ist.
Und aufgefressen wurde.
Und er möchte sie eigentlich nur loswerden. Und was aber passiert ist, dass plötzlich an dieser Geschichte, es ist, als ob man an einer kleinen Angelschnur zieht und erwartet eine Sardine und plötzlich ist da ein Riesenwiderstand und man merkt, da hängt was Riesiges unten dran. Und je mehr Widerstand man bekommt und je mehr man an so einem schlafenden Riesen weckt, was dann passiert. Also es wird sehr wohl wahrgenommen und es wird wirklich sehr gefährlich. Und je gefährlicher es wird, desto mehr wacht er wieder auf und bekommt wirklich das Gefühl, ah, da ist was mit seiner Witterung für gute Stories und legt sich dann tatsächlich unbewusst mit was Riesengroßen an und nimmt diesen sehr ungleichen Kampf auf.
Ein Film über Macht, über Manipulation, über die Kraft der Medien. Hat das Ihr Bild von Journalismus, Sie sind ein politischer Kopf, ein Zeitungsleser, hat das Ihr Bild verändert?
Ich glaube immer noch, ja, hat es. Ich meine, ich habe schon in der Schule, wenn man so Artikel liest oder so, wir hatten einen sehr guten Deutschlehrer und der hat zu uns immer gesagt, wenn ihr so einen Artikel lest, lest ihn einfach nicht als Artikel, sondern vergesst nicht, dass es ein Mensch geschrieben hat. Vergesst nicht den Menschen, der da sitzt und diesen Artikel schreibt. Und wenn ihr ein Foto seht in der Zeitung, irgendein Pulitzerpreis-Foto, Kriegsfoto, vergesst nicht, da steht einer, der fotografiert das. Und es ist tatsächlich wahr, wenn man das im Kopf hat, dann ist es plötzlich ein anderes Bild. Dann hat man plötzlich eine andere Distanz dazu. Weil man darf nicht vergessen, es gibt keine Neutralität, sondern irgendjemand nützt es. Also warum schreibt jemand das so? Das heißt, man hat immer eine Distanz zu diesen Geschichten und man bleibt ein bisschen unabhängig. Und das ist wichtig.
Zu Gast bei Ursula Heller.
Florian David Fitz. Einer aus dem Fitz-Clan.
Ihr Name Fitz ist genauso bekannt wie der Name Strauß in Bayern. Wenn man
also da ziehen Sie jetzt den Namen Fitz schon sehr hoch. Das würde ich jetzt nicht behaupten. Dass, außerdem weiß ich gar nicht, ob ich das so angenehm finde, in einer Linie mit dem Strauß genannt zu werden. Also man kann es insofern in einer Linie nennen, weil auf dem Nockerberg ein Fitz immer den Strauß nachgemacht
der
hat.
Der Walter Fitz. Genau. Der war jetzt was von Ihnen? Ich blicke da nicht so ganz
durch. Cousin, bei oder war der Cousin von meinem Vater?
Okay, also ein Onkel zweiten Grades.
Insofern gibt es diese Verbindung, aber es ist eher die Hofnarrenverbindung.
Okay, weil Ihre Familie per se keine Künstlerfamilie war, also ihr Zweig.
Meine Kernfamilie.
Ihre Kernfamilie, Ihre Eltern als Hotelierbesitzer in München, die saßen dann, was die Kunst betrifft, eher am Katzentisch?
Naja, also jetzt nicht unfreiwillig. Also die haben das natürlich sehr amüsiert wahrgenommen und diese ganze mannigfaltige Verwandtschaft, aber natürlich auch immer mit so einem bürgerlichen Misstrauen.
Das hat Sie dann aber auch getroffen, oder? Als Ihre Ambitionen hochkamen in Sachen Schauspiel?
Das hat sich einfach eher so geäußert, dass Sie natürlich große Ängste hatten, ob der Sohn irgendwie existieren kann. Und das ist ja auch eine realistische Einschätzung.
Hat sich das übertragen auf Sie, diese Angst?
Ja, natürlich. Also meine Schwester und ich sind schon vorsichtig und schauen, dass das irgendwie funktioniert und dass das alles irgendwie, dass man gut aufgestellt ist. Aber das hat sich jetzt tatsächlich, Gott sei Dank, dann nach einigen Jahren dann erledigt.
Ihre Schwester ist älter als Sie, oder?
Zwei Jahre älter, ja. Mhm,
genau, und die hat das Hotel übernommen und Sie dürfen in Kunst machen.
Sie macht es mit meinem Schwager zusammen, genau.
Genau. Dieser Walter Fitz, der am Nockherberg den Strauß gespielt hat, haben Sie das jemals gesehen?
Na, ich kenne das nur aus den Aufnahmen. Und ehrlich gesagt mehr noch Fotos, weil da gibt es ein berühmtes Foto, wo die beiden nebeneinander sitzen, wo er den wirklich so eine Königskrone und den Hermelin umhat und haben sie dann Strauß auch umgetan. Und Strauß hat das natürlich auch gerne mitgemacht. Der hatte ja schon Humor, der Mann.
Gab es denn eigentlich viele Familientreffen während Ihrer Kindheit, wo der ganze Clan zusammenkam?
Nicht viele. Es gab schon eine Verbindung zwischen den Künstlerfitzens und uns. Und jetzt gab es auch immer wieder Familientreffen. Ich glaube, den nächsten Kontakt habe ich mit der Lisa Fitz. Das ist, glaube ich, die, mit der ich am nächsten was zu tun habe.
Das ist Ihre Tante.
Auch wieder zweiten Grades, genau. Ja. Das ist die Tochter vom Walter gewesen.
Mhm, genau.
Also ist sie und Walter ist gewesen. Und das ist die Verbindung eigentlich, die engste Verbindung. Aber auch die ganzen Cousins, der Michi und so weiter, also wir mögen uns da echt gerne, aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns dauernd treffen alle.
Die Lisa war schon im Talk, der Michael war im Talk. Mhm. Und mit der Lisa haben Sie ein besonderes Verhältnis. Sie haben eine schöne Reise gemacht miteinander, ne? Die prägend war.
Das war direkt nach meiner Schulzeit, also nach meiner Schauspielschulzeit in Amerika. Da ist Lisa rübergekommen, zusammen mit ihrem Sohn, mit Nepomuk. Und wir sind mit dem Wohnmobil die Westküste hochgefahren. Das war sehr schön. Und dann habe ich natürlich viele Fragen auch gestellt über diesen Beruf, weil ich ja wusste, ich gehe nach Deutschland zurück und habe gefragt, wie das denn alles so ist. Und da hat sie mir echt schöne Sachen mitgegeben, schöne Weisheiten.
Was zum Beispiel?
Ich habe sie gefragt, wie das, es hat sie selbst in Amerika mal jemand eben angequatscht und wollte ein Autogramm. Und da habe ich sie gefragt, wie das so ist, berühmt zu sein, wie das ist. Und sie hat gesagt, das gibt dir was und das nimmt dir was. Mhm. Und das ist absolut klug. Also es gibt dir viele Dinge, die du so nie bekommen würdest. Du kommst an Orte, an die du nie kommen würdest. Es gibt dir materielle Dinge, es gibt dir Zuneigung und alles und es nimmt dir was an Freiheit. Also es ist, glaube ich, ein ausgeglichenes Geschäft.
Die zwei Seiten der Medaille. Wünschen Sie sich angesichts dieses Rummels um Sie? Sie haben in den letzten Jahren so ziemlich alles abgeräumt, was es an Preisen gibt. Grimme-Preis, Bayerischer Filmpreis, Deutscher Filmpreis, Bambi. Ach, ich kann es gar nicht alles aufzählen. Die Lola. Wünschen Sie sich manchmal unsichtbar zu sein?
Also das wäre dann schon sehr schizophren, das zu wollen, weil andererseits genießt man ja die Aufmerksamkeit. Aber klar, also temporär unsichtbar zu sein, das hätte, glaube ich, jeder gerne mal, oder? Ja. Ich habe mal so ein Interview mit Robbie Williams gelesen und da hat er das gesagt, also dass er so drunter gelitten hat, dass er nicht mehr auf die Straße gehen kann. Und darunter kann man ja leiden, wenn man nicht mehr auf die Straße gehen kann. Und in dem Moment, wo keiner mehr geschaut hat, hat er darunter gelitten, dass keiner geschaut hat. Also das ist natürlich keine schöne Situation, wenn man da immer irgendwie unzufrieden ist. Also man sollte schon seinen Frieden machen mit den Situationen, wie sie sind.
Aber es gibt Momente, wo Sie sich so ein bisschen tiefer, jetzt nicht im Juni, aber ein bisschen tiefer im Schal und im Parker vergraben?
In Deutschland ist es alles relativ. Also man hat sich ein bisschen ja auch selber in der Hand. Man muss ja nicht jetzt, wenn man wirklich selber Vollgas gibt und sagt, ich unterstütze diese Popularität und fütter dieses...
Fütter die Medien an.
Ich fütter die Medien an und versuche dann noch viel, viel weiter zu gehen. Dann muss ich halt auch die Konsequenzen tragen. Und ich freue mich natürlich über die Popularität und bin aber zögerlich, das auf die Spitze zu treiben.
Auf die Spitze treiben hieße was?
Naja, das selber noch weiter anzufüttern und wirklich gezielt zu sagen, ich versuche die größtmögliche Menge zu erreichen. Ich versuche der größtmögliche Star zu sein, was ja ein vollkommen gültiger Wunsch ist. Mir reicht das so.
Was war die unangenehmste Situation, in der Sie um ein Autogramm gebeten wurden?
Das ist nicht so, das ist jetzt nicht so, dass du irgendwie nackt in der Sauna, frag dich keiner, du hast ja keinen Stift. Das ist jetzt nicht so total schlimm.
Sie gehen aber auch nicht in eine Gemeinschaftssauna, oder?
Doch, das passiert schon noch. Und dann ist es natürlich schon so, dann ist es einen Moment, ist es schon komisch. Ja? Mhm. Also ich möchte jetzt nicht bei der Proktologin sein und möchte danach sagen, ich habe alle ihre Filme gesehen. Da möchte ich neutral behandelt werden. Also das sind alles eher lustige oder nette Sachen. Oder ich glaube, es sind eher kleinere Sachen, dass du, genauso wie jeder andere Mensch, hast du ja eine Lebenssituation. Du kommst gerade, keine Ahnung, hast einen blöden Tag gehabt oder sowas und bist einfach halt jetzt nicht bereit zu funktionieren. Mhm. Wir sind nicht immer bereit zu funktionieren. Und das ist natürlich manchmal aus der anderen Situation sehr schwer zu verstehen, weil man sieht jemanden, den man toll findet und kann es natürlich jetzt nicht dazu addieren, dass man sagt, warte, aber bei dem geht jetzt genauso viel ab wie bei mir. Das ist natürlich schwer und das muss man auch verstehen. Also meistens sage ich einfach, es ist ja auch überhaupt kein Problem, sagt man, hey, ja, freue ich mich, mache ich. Ich habe aber auch gelernt zu sagen, dass es vollkommen okay ist, zu sagen, heute nicht, tut mir leid. Ich bin gerade fertig oder ich pack's gerade nicht, sei nicht böse. Man kann es ja auch nett sagen und die Leute verstehen es ja dann auch. Die sind vielleicht ein bisschen enttäuscht, aber sie verstehen es total.
Wann fand Ihr Vater Sie erstmals richtig toll mit Ihrer Entscheidung, Schauspieler zu werden?
Boah, das müssten Sie ihn fragen, das weiß ich nicht.
Aber Sie haben ja sicherlich Ihre Sträuße ausgefochten. Ihr Vater hätte Sie vermutlich auch ganz gerne im Hotel gesehen.
Ja, aber das war Ihnen ehrlich gesagt relativ schnell klar, dass ich das nicht machen würde. Für Sie war es immer wichtig, dass ich davon leben kann. Und natürlich ist es jetzt für Sie auch toll und sind Sie natürlich stolz wie Bolle, dass das so gut funktioniert. Das muss man schon auch sagen.
Florian David Fitz, der Schauspieler, und seine Schwester mit Spitznamen Lurchi Mutter führt das. Ja, das schreiben Sie selber auf Ihrer Homepage. Was steckt dahinter? Führt das Hotel.
Also erstmal ist es Lurchi Mutti und das ist, das gab bei Salamander früher, bei diesen, wo man diese Kinderschuhe gekauft hat, da gab es diese Lurchi-Hefte. Und keine Ahnung, das war einfach der Spitzname. Das war zu der Zeit, da war ich vielleicht 3 Jahre alt, hat sie mich irgendwie noch rumgetragen. Und das war aber dann schnell vorbei, als ich dazu groß wurde dafür und auch einen eigenen Widerstandsgeist entwickelt habe. Dann war sie auch nicht mehr Lurchi-Mutti. Sie heißt also jetzt nicht mehr Lurchi-Mutti.
Und was hat die Lurchi-Mutti zu Ihnen gesagt?
Wie damals. Ich war ein Ding für sie. Ich war eine, ich glaube, sie hat nicht wahrgenommen, dass ich lebe. Ich war eine Puppe.
1:1 der Talk mit Florian David Fitz aus einer Hotelfamilie. Aber er hat uns eben gesagt, das war schon relativ früh klar dem Vater, dass das nichts wird, irgendwie, dass der Sohn irgendwie das Hotel übernimmt. So eine Arbeit irgendwie an der Rezeption. Sie haben das schon als Junge irgendwie alles durchexerziert, oder? Sie haben gejobbt.
Ja, ich habe da schon gejobbt. Also angefangen haben wir das, wenn Gruppen da waren, dass wir mit reingefahren sind und geholfen haben bei den Gruppenessen. Obwohl meine Eltern sagen, wir sind ihnen da mehr im Weg umgegangen. Aber es war ihnen halt ganz wichtig, dass wir wissen, woher das Geld kommt. Und wahrscheinlich war es auch klug.
Das Hotel heißt Bavaria und liegt auch ungefähr da, also ein Stückchen hinter der Bavaria auf der Theresienhöhe in München. Was haben Sie denn als Kind mit so einem Hotel verbunden? War das große, weite Welt oder was hat das bedeutet?
Ja, nee, wenn man da aufwächst, ist es ja einfach selbstverständlich, da fragt man sich sowas nicht.
Fragt man sich nicht, wo kommen die Leute her, was haben die für Geschichten?
Nö. Null.
Auch nicht, wenn die von der Wiesn kamen. Ist aber sehr pragmatisch, Herr Fitz.
Also wir waren Kinder und wir haben irgendwelche Puzzles bekommen und haben da irgendwo am Tisch die Puzzles gemacht oder sind rüber zum Spielplatz gelaufen oder sind hoch auf dem Speicher und haben die Handtücher dreckig gemacht, die oben in der Wäschekammer lagen.
Also Streiche gespielt
oder
schon.
Oder sind mit den Aufzügen gefahren und haben die Zimmermädchen geärgert. Also das war unser Leben.
Auf Ihrer Homepage, da lesen wir kleine Geschichten über Ihr Leben und Ihre Kindheit. Daher habe ich auch die Lurchi-Mutti. Da heißt es, dass Ihre Freunde in der Kindheit Star Wars-Figuren waren Vampirbücher und eine Kiste Lego. Sie waren 3 Jahre lang Pfadfinder, aber dort, Zitat, der Arsch. Sie haben sich mit ihrer Schwester geschlägert. Klingt alles sehr ironisch und klingt so ein bisschen nach Dichtung und Wahrheit. Wollten Sie eine Story anbieten nach dem Motto, bleibt mir bitte fern und verschont mich dann mit weiteren Fragen?
Also erstmal hat es sich damals nicht ironisch angefühlt. Die Ironie kommt ja immer erst im Nachgang. Ja, aber ich finde es schon schön, wenn man im Nachhinein dazu einen Humor zu seiner eigenen Lebensgeschichte entwickeln kann. Wie soll das sonst enden?
Klingt so nach, gib dem Affen Zucker, aber nicht zu viel.
Nee, also ich habe auch einen Spaß daran. Ich meine, ich habe ja auch beim Drehbücherschreiben Spaß daran, die Sachen zu pointieren. Und ehrlich gesagt sind sie so passiert. Also man muss es ja nur tatsächlich dann pointiert auch beschreiben.
Ist auch wirklich schön geschrieben. Also Deutsch war Ihr Lieblingsfach früher?
Nein, um ehrlich zu sein, ich war gar nicht so richtig gut. Das kam erst später.
Diese Geschichte, die Sie da über sich selbst erzählt haben, mit viel Humor, mit viel Spaß, bringt mich zu der Frage, wie schwierig ist es in Ihrer Rolle, Privates und Persönliches zu trennen?
Also diese Privat- und Persönlich-Differenzierung ist ja eine, die aus dem Schauspielen kommt. Das ist auch wieder was von Helga Engel kam. Dass
Ihre Schauspiellehrer.
Dass es beim Spielen einen Unterschied gibt zwischen privat und persönlich. Und das ist auch das Missverständnis, was dann immer herrscht, wenn man über Method Acting oder sowas redet. Dann wird oft, was eigentlich privat ist, zitiert. Also jetzt denk an eine tote Großmutter oder sowas. Dann denken die Leute, darum geht's. Aber darum geht's nicht. Es geht darum, persönlich zu sein. Und das sind zwei unterschiedliche Sachen. Also persönlich bedeutet ja eigentlich, du musst die Sachen mit deinem Blut, mit deiner Fantasie, mit deinem Wesen spielen und dann passieren Dinge mit dir. Und die können auch vorgestellt sein. Es muss nicht dein echtes Leben sein. Und privat ist erstmal nicht interessant. Also du bist ja erstmal ein Medium für eine Geschichte. Und es geht jetzt nicht um deine Privatgeschichten hier. Und die Privatgeschichten gehen ja eigentlich eher im Weg um. Wenn ich zu viel über Brad Pitt und Angelina Jolie weiß, dann sind die für mich nicht mehr neutral.
Dann überlagert das dann die Figuren, die sie spielen.
Genau, dann wird das eine eigene Figur plötzlich und dann wird es schwierig für mich, sie in anderen Rollen zu sehen. Und deswegen sollte dann eine Neutralität, finde ich, sein als Schauspieler.
Aber die Fans wollen mehr. Wie gehen sie damit um?
Ich glaube, die Fans wollen das und die wollen es auch ehrlich gesagt nicht. Ehrlich gesagt sind alle auch dankbar, es nicht zu wissen. Es gibt diesen Drang, das zu wissen, aber wenn man es weiß, ist es dann irgendwie entzaubert. Der Zauber geht doch weg.
Also das heißt, sie lassen irgendwann die Rollläden runter, weil sie nichts entzaubern wollen.
Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich das so bewusst mache. Ich mache das aus eigener Bequemlichkeit und um mein eigenes Leben zu haben. Aber ich finde auch so von außen gedacht, ist es auch richtig. Man will doch nicht mit Angelina Jolie auf dem Klo sitzen. Mhm. Das geht einem nichts an.
Mhm. Nichtsdestotrotz, haben Sie da so einen Filter im Kopf, um sich zu schützen? Weil es gibt doch sicherlich, ich meine, jetzt haben Sie einen Journalisten gespielt, einen Investigativjournalisten. Sie haben auch viel Erfahrung mit Journalisten und sicherlich auch mit Fragen, die zu sehr ans Eingemachte, ins Private gehen.
Na, das ist genauso, man lernt ja dann irgendwann, dass man sagen darf, nein. Wie in einem normalen Gespräch auch. Man darf sagen, ach, ehrlich gesagt, ist mir das zu privat. Das darf man sagen. Das ist vollkommen okay. Und so ehrlich interessiert es die Journalisten meistens auch nicht. Denen ist es ja meistens selber peinlich, dass sie diese Fragen stellen müssen.
Wenn sie anständig sind, schon.
Ja, also meistens geht es ja immer schon im Voraus, immer so, oh, also es tut mir jetzt leid, ich muss jetzt dann auch noch das fragen. Und dann kann man ja sagen, ja, ehrlich gesagt, lass uns lieber über den Film reden.
Und dieses Nein, bedeutet das nicht aber gleichzeitig auch eine Gefahr, dass man einen Raum bietet für Spekulationen, dass dann spekuliert wird über Dinge, mit denen man vielleicht nicht assoziiert werden möchte?
Diesen Raum für Spekulation gibt es sowieso. Ich glaube, ich öffne den nur noch. Wenn ich irgendwas dazu sage. Wenn ich nichts dazu sage, dann weiß jeder, das ist Spekulation.
Sie hätten eigentlich auch Politiker werden können, oder?
Ja, weiß ich nicht. Es ist ja auch nicht so, dass ich so ein Riesengeheimnis um alles mache. Es ist einfach nur so, ich weiß auch gar nicht, warum das so eine Logik ist, dass alle über ihr Privatleben reden sollen. Das ist so eine Unsitte irgendwie, dass das dazugehört. Ich möchte nicht von Per Steinbrück das Privatleben wissen. Es ist mir wurscht.
Und Sie hatten mal eine Stalkerin. Hat auch alle interessiert, aber Sie nicht.
Aber das interessiert Sie doch auch nicht.
Ich entschuldige mich nicht dafür, dass ich jetzt frage, wie das war.
Sie werden sich doch nicht gemein Stalkerin machen mit diesen Geschichten.
Nee, wie belastend war sowas?
Ach, das ist nicht belastend. Es saß ja niemand mit einem Messer in meinem Bett und hat mir irgendwie die Unterwäsche auf dem Kopf gehabt oder sowas. Es ist seltsam. Es ist seltsam und ich wünsche auch, dass es nicht so oft passiert, weil man dann selber seltsam wird. Aber es ist auch nicht schlimm. Ich habe keinen seelischen Schaden davon getragen. Ich habe eher das Gefühl, dass die Frau einen seelischen Schaden hat und das ist eher traurig.
Was wäre, wenn Hollywood anrufen würde?
Hätten Sie erstmal einen Anrufbeantworter dran, glaube ich. Es ist auch eine Frage, die übrigens gerne gestellt wird, aber keiner, ich weiß nicht warum.
Keiner Fußtritt?
Unter Tisch. Nein, aber es ist lustig, ich finde es so ein bisschen schade, dass wir uns immer danach recken und immer sagen, also das ist auch bei den großen Preisverleihungen, hat man immer so dieses Gefühl, dass die Deutschen ständig sagen, aber ihr findet doch schon auch, dass wir wer sind. Wir sind doch wer oder wir sind doch wer. Das ist immer dieses Gefühl, das so dahinter steht. Ja, wir sind wer und das ist vollkommen okay. Und ich bin wahnsinnig gerne hier. Und natürlich, keiner würde eine gute Rolle in einem Hollywood-Film oder in einem französischen Film oder in einem spanischen Film ablehnen, wenn ich sie spielen kann. Aber würde ich jetzt irgendwo hingehen, mich 2 Monate blockieren, um eine Tür aufzumachen und wieder zu, damit Tom Cruise durchgehen kann? Nein, natürlich nicht.
Sie sind nach dem Abitur 4 Jahre nach Boston gegangen und haben dort studiert, Schauspiel unter anderem. Wie sah, was ja vermutlich besonders spannend war, wie sah der Blick von dort auf Deutschland aus?
Ich glaube, das ist vielleicht sogar die schönste Sache, die ich da mitgenommen habe, mehr noch irgendwie als die Ausbildung. Es ist total schön und gesund, von zu Hause wegzukommen, eben weil es den Blick auf die Heimat schärft. Weil man dann doch immer hier so drinnen in diesen Krisen und dann regt man sich auf und jetzt genau merkt man, hat sich das Bein gebrochen und jetzt passiert das und der Steinbrück ist blöd. Und wenn man von außen schaut, hat man natürlich eine ganz andere Distanz und sieht das mit einem viel gelasseneren Blick. Und dann hat man doch das Gefühl, hey, es ist tatsächlich doch ein einigermaßen gesundes System. Was man hier mit dem ganzen problematisieren, was ja wichtig ist, um das System gesund zu erhalten, aber trotzdem vergisst man das halt manchmal.
Also das heißt, wenn man hier ist, dann will man raus und ist man in der Entfernung, dann wird man auch ein bisschen sentimental und vermisst das eine oder andere und schließt seinen Frieden damit?
Nee, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss raus hier. Also ich fand's schön, rauszugehen und ich fand's auch wieder schön, zurück zu sein. Also ich bin nicht so einer, der so raus muss in die Welt. Sentimental ist man eh immer als Deutscher.
Wie haben Sie sich denn, lässt sich das auf den Punkt bringen, wie haben Sie sich verändert durch diese Jahre in Amerika? Haben Sie irgendwie andere Eigenschaften angenommen, also eine andere Leichtigkeit, vielleicht einen anderen Mut, weniger risikobehaftet an Projekte ranzugehen? So eine Mischung aus Naivität und Größenwahn vielleicht?
Nee, man merkt tatsächlich eher, wie deutsch man dann doch ist. Nämlich, ich finde es gar nicht unangenehm, sondern in der Art der Kommunikation sind wir tatsächlich sehr, sehr viel direkter. Es ermüdet uns, Tänze aufzuführen. Mhm. Wir wollen gerne zur Sache kommen und die Sache erledigen. Es geht uns um die Sache. Das finde ich als auch total angenehm. Wird aber in anderen Ländern oft als
unhöflich, als
unhöflich oder konfrontativ empfunden, weil man diesen Tanz nicht mitmacht. Also das fand ich spannend und da habe ich dann schon gelernt, okay, sag mal erstmal das Positive, um dem anderen dann zu ermutigen. Trotzdem würde ich dabei bleiben. Ich habe manchmal in Amerika das Gefühl gehabt, Freunde wirklich, wo ich gesagt habe, wie findest du denn das, was ich hier gemacht habe? Und ich bin nicht an den Kern der Sache gekommen, weil immer gesagt hat, it's great, it's beautiful. Und ich so, ja, aber was denkst du denn wirklich? Die wissen es teilweise oder wussten es teilweise gar nicht mehr, was sie wirklich denken, weil sie schon so auf diese Höflichkeit und auf das Konstruktive trainiert sind, dass dieser Kern gar nicht mehr so sichtbar war. Also ich habe eher gemerkt, dass man da doch deutsch ist. Aber man kann sich natürlich von dem Optimismus eine Scheibe abschneiden. Das stimmt schon.
Sie sind dann von Boston nach New York gegangen und waren dort wie lange?
In New York, ich war in Boston 4 Jahre und in New York war ich 1 Jahr. Mhm.
Sie haben dort einen spektakulären Job gehabt. Sie haben, was heißt spektakulär? Christie's klingt so.
Ach so, ja.
Genau.
Ich habe gekellnert, Christie's ist super spektakulär.
Nee, aber dort eigentümliche Erfahrungen gemacht. Verraten Sie uns die?
Es wurde schon von Markus Lanz in Wetten, das breit getreten und dann habe ich richtig viel böses Feedback bekommen. Das ist jetzt auch mittlerweile, man denkt immer schon an die Geschichten, was die Geschichten und die Geschichten auslösen mittlerweile. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und es war tatsächlich auch eine sehr schöne Zeit, außer dass ich halt beruflich nicht wusste, wann ich endlich mal spielen darf und damit mein Leben bestreiten kann. Aber dadurch, dass ich aus einem Gastronomenhaushalt komme, hat mir das immer Spaß gemacht und das Kellnern, es war einfach schön und Christie's war insofern toll, weil der die ganzen wahnsinnig tollen Gemälde an der Wand hingen. Es gab eine Impressionistenausstellung und dann gab es die Expressionisten und man hat wirklich unfassbare Kunstwerke gesehen, die man sich vielleicht in der Schule als Poster übers Bett gehängt hat. Und dann, ja, gab es natürlich diese Stories mit dem, auf die sie anspielen, mit dem, dass man halt einfach natürlich die Geschichten, dass man angesprochen wird und so weiter.
Aber sehr vornehm ausgedrückt. Netter deutscher Junge irgendwie, der gut gefallen hat. Ne? Dann bleiben wir bei den Gemälden. Sie haben als junger Mann gerne Kunst gefälscht. So gesehen war das dann ein Paradies für Sie, zu sehen, diese wertvollen Schinken?
Ich habe Kunst gefälscht, nicht im Sinne von wie hieß der, Kujai oder wie hieß der?
Kujak.
Kujak, genau.
Oder Kujau.
Kujau, genau.
Der andere ist Kojak, den ich jetzt
Kojak. Ja. Nein, nicht in dem Sinne, sondern einfach auch aus dem Interesse, wie die gemalt haben. Und so hat man ja original auch früher auf den Akademien das beigebracht, dass die Leute irgendwie in die Museen mussten und die Meister nachmalen mussten. Und das war für mich wahnsinnig spannend und da arbeitet man sich dann auch hoch von einem Magritte, der noch relativ kindlich malt, zu einem Klimt, der dann schon in den figürlichen Darstellungen sehr, sehr viel impressionistischer, also die Farben sind ganz anders und es ist viel flirrender und dann schaust du dir so einen Dalí an und guckst dir auf winzig kleinen Gemälden an und denkst dir, wie kann das sein, was der für Übergänge macht, also du siehst nichts mehr, es ist wie fast Fotorealismus und so, das ist dann auch wieder faszinierend. Mittlerweile gefallen mir natürlich diese flirrenden und expressionistischen Sachen viel besser.
Wollte ich gerade fragen, haben Sie einen Lieblingsmaler?
Das verändert sich ja immer mit dem Alter. Mhm. Also Magritte würde ich jetzt nicht mehr sagen. Das ist jetzt natürlich auch genauso
jenseits wie der 40 ist es.
Genau, also es verändert sich genauso wie mit der Musik. Man arbeitet sich ja dann auch weg und geht so ein bisschen mehr. Und Stravinsky kann man plötzlich hören, was man früher nicht hören konnte. Und ich bin mittlerweile ein total großer Freund von der ganzen klassischen Moderne, vom Blauen Reiter und so. Das finde ich alles natürlich wahnsinnig toll.
Die Liebe zur Malerei, hilft die Ihnen beim Regieführen?
Bestimmt. Also bildhaft zu denken ist natürlich, glaube ich, eine Voraussetzung für Filme. Also natürlich ist es das Offensichtliche. Man sagt aber immer, dass Film witzigerweise zu 90% Ton ist, was die Radiohörer wahrscheinlich interessieren kann. Es ist tatsächlich, was uns psychologisch noch mehr beeinflusst, ist der Ton, was auch jeder feststellen kann, wenn er beim Film mal die Ohren zuhält oder so. Bei spannenden Filmen, das Beste, was hilft, du kannst jede Szene angucken, wenn du dir die Ohren zuhältst.
Jesus liebt mich war der Film, für den Sie das erste Mal Regie geführt haben. Genau, jetzt sind Sie gerade wieder in einem Projekt.
Ja, das heißt im Arbeitstitel Der geilste Tag. Das ist mit Matthias Schweighöfer zusammen.
Der geilste Tag.
Ja. Mhm. Und geht um zwei Jungs, die sterben müssen. Und die auf den einzigen Vorteil kommen, den man davon haben könnte. Und das ist nämlich, dass man sich vielleicht Geld, dass man sich Geld holen kann bei der Bank und man muss es nie zurückzahlen. Und sie machen sich auf die Suche nach dem geilsten Tag. Und das ist natürlich eine Chimäre.
Und das Drehbuch ist auch von Ihnen?
Ja.
Okay. Also mit dem Tod haben Sie es irgendwie als Thema, ne?
Das war jetzt ein bisschen Zufall, weil Sie spielen wahrscheinlich darauf an, dass Hin und Weg ein Film
Hin und
war
weg,
über
der, ja,
Sterbehilfe ein bisschen.
Können Sie besser erzählen, genau, der ALS-Patient.
Genau. Das war aber eher ein Zufall, witzigerweise. Das sind manchmal so Phasen, die sich dann so drehen. Ich wusste schon, dass ich diesen Film mit Matthias machen möchte und dann kam Hin und Weg. Und ich wollte ihn eigentlich deswegen erst absagen, aber dann fand ich das doch irgendwie so stark und habe gedacht, nee, das ist wirklich auch unterschiedlich. Ich glaube, meine Herausforderung war und was auch schwierig war, ist die Komödie im Tod zu finden, ohne den Tod nicht ernst zu nehmen. Und das ist tatsächlich jetzt gelungen. Ich habe zwischendrin 5-mal aus dem Fenster springen wollen, weil ich dachte, das wird nicht funktionieren. Es ist einfach nicht lustig, aber mittlerweile, jetzt ist es Ihnen selber
jetzt
passiert.
Jetzt hat mein Magen geknurrt und das an dieser Stelle, geredet. Wo Sie so ehrfürchtig von Tod und
das ist, ja, so ist das
und,
Leben, das sind die schönsten
Momente. Komödiantischer Seite des Todes reden.
Ja, lustig ist, weil wir vorher drüber gesprochen haben, über das Magenknurren beim Radio, was ja dann immer passiert.
Florian David Fitz, unser Gast heute und wir haben gerade über den ersten Kuss hier so ein bisschen, naja, nicht philosophiert, aber gerätselt, weil Sie sich wirklich nicht mehr erinnern können, wo der erste Kuss und gegen wen, sage ich jetzt mal.
Nein, man hat ja da zur Probe sehr viel geküsst zu der Zeit. Insofern war das so ein bisschen austauschbar.
Zu welcher Zeit? Pubertät.
Ja klar, in der Pubertät, wo man das so alles ausprobiert hat. Da war ja auch so Zusammensein, das war ja dann immer ein relativ kurzzeitiges Engagement. Insofern, ich habe keine Ahnung.
Aber Monopterus, da gibt es nette Erinnerungen. Gibt es so Lieblingsfleckchen in München?
Ja, also der Monopterus ist ja jetzt Stereotyp nicht, also es ist ein schöner Ort vom Weiten, aber wenn man dort ist, ist es nicht mehr so schön meistens. Der Blick ist natürlich sehr schön vom Monopterus. Ich liebe den Englischen Garten tatsächlich sehr, aber ich liebe ihn halt auch, wenn keine Leute dort sind. Ich liebe ihn auch, wenn es nebelt und Nieselregen ist und so. Es ist eigentlich immer ein schöner Ort. Ich liebe große alte Bäume, das ist irgendwie, tut gut.
Geben die Kraft.
Ja, das klingt jetzt so ein bisschen so panflötenmäßig, aber nee, ist einfach schön. Ich finde das so ein bisschen schade. In Berlin am Tiergarten, der wurde ja so komplett abgeholzt im 46, als es so kalt war. Und dem Schicksal ist der Englische Garten entgangen. Das ist einfach schön.
Da sind wir bei einem Stichwort, das ich wichtig finde, in dem Hamsterrad, in dem Sie sich mit viel Leidenschaft bewegen, innehalten. Wie geht das?
Naja, man kann natürlich jetzt nicht innehalten, wenn man gerade dreht. Das wäre ein bisschen schwierig. Aber dazwischen geht das schon. Und witzigerweise, es gibt ja diese Beschreibung, es gibt dieses Wort Flow im Englischen. Das ist so ein Zustand, der einem Innehalten beim Arbeiten gleichkommt. Also es ist so ein Aufgehen in der Arbeit, was Meditatives. Und das ist was wahnsinnig Schönes und Erstrebenswertes. Und wenn es läuft, dann nehme ich das als solches wahr. Und dann ist es natürlich auch nicht kraftzehrend.
Mhm. Was sind die Voraussetzungen dafür?
Ganz pragmatische. Also es gibt so ein Diagramm. Also wenn es zu sehr zur Überforderung tendiert, funktioniert es nicht und zur Unterforderung wird es ganz schnell Langeweile. Also es muss genauso dazwischen ausbalanciert sein, dass man genug gefordert wird, aber sich auch nicht langweilt.
Wie gewissenhaft und wie streng sind Sie am Set?
Es ist jetzt nicht so, dass ich da die Sklaventrommel schlage oder sowas. Das muss man auch nicht sein. Es ist ja nicht irgendwie so ein Schulausflug oder sowas, wo man solche Maßstäbe anlegen kann. Man hat ja Leute, Gott sei Dank auch, denen man vertrauen kann und die zusammen mit einem diese Geschichte erzählen wollen. Und eigentlich ist ja mein Job nur zu sagen, hey, wollen wir das erzählen oder wollen wir das nicht erzählen? Was können wir gebrauchen? Und die Fäden müssen ja die anderen auch mit anbringen. Also es ist, man möchte nicht diesen blöden Satz sagen, Film ist Teamarbeit, aber Film ist Teamarbeit.
Und Teamarbeit heißt oft nächtelange Diskussionen über Themen?
Ja, aber das Gute ist, oder zumindest, weil ich das Buch vorher geschrieben habe, versuche ich echt vorher loszuwerden. Dadurch, dass ich auch diese drei Sachen dann zusammen mache, es geht eben nicht zusammen, es geht nicht gleichzeitig. Deswegen versuche ich das echt ein bisschen aus dem Weg zu räumen davor, dass ich sage, komm, wir setzen uns vor und klären diese Fragen vorher, soweit wir sie vorher klären können.
Und schreiben heißt leiden? Oder ist er auch der Flow?
Ja,
das Schöne.
Ja, in raren, wunderschönen Momenten ist da der Flow. Ich habe das nicht in Erinnerung. Also bei diesem Projekt war es schwierig oder furchtbar. Und im Nachhinein liest es sich immer ganz toll. Und das habe ich eh nicht verstanden. Bei anderen habe ich es auch schon anders empfunden. Es gab auch schon ganz, ganz tolle Momente. Meistens, wenn man die Schwierigkeiten durchschritten hat und die Fäden, es ist ja immer sehr schwer, diesen Wagen auf die Schiene zu bringen und diese ganzen Stränge. Irgendwann, dann fängst du an, dass du nicht mehr dir die Sachen ausdenken musst, sondern dass die Figuren idealerweise anfangen, selber zu handeln und zu sprechen. Und das ist dann auch so ein Flow-Moment, wenn man so das Gefühl hat, man ist eigentlich nur eine Antenne und es schreibt durch einen. Aber auch sehr rare Momente.
Was machen Sie, wenn Sie richtig faul sind?
Ja, das ist ja dann auch schon wieder sowas total Sinnvolles, nämlich richtig faul sein.
Das gar ist ja nichts dann, tun, so Sinnlosen, wie Herr Polt mal gesagt hat.
Genau,
sinnlosen. Gerne.
Sinnlosen ist was Schönes. Also das ist das für mich ein bisschen auch die Musik, ist was Sinnlosen. Einfach was Schönes oder was eine Freude macht und was überhaupt keinen Sinn macht.
Welche Musikinstrumente begleiten Sie im Moment?
Ich spiele viel Gitarre. Also ich habe eine Phase, wo ich viel Klavier gespielt habe und mir so ein Prokofjew drauf geschafft habe, im Wissen, dass ich einfach die Technik nicht habe, um das wirklich richtig gut zu spielen. Und bei der Gitarre macht es mir auch viel Spaß. Und die kann man natürlich auch überall mitnehmen, was schön ist.
Auch nach Afrika?
Auch nach Afrika.
Sie haben sich von einem Ihrer ersten Gelder einen Flügel gekauft, ne?
Ein was? Ein Flügel?
Ein Flügel.
Ich hatte gerade das nicht gehört, deswegen habe ich gedacht, ein Vogel? Ja, ich habe mir einen Flügel gekauft. Das war so eine Gelegenheit. Ich habe in der Produktionswohnung, wo ich gewohnt habe, stand so ein Stutzflügel. Und der Mensch wollte den verkaufen und das war tatsächlich eine Gelegenheit, ja.
Apropos Vogel, als Sie sich sehr gefreut haben, als Sie einen Preis in Empfang genommen haben, es war die Goldene Lola. Da haben Sie auf der Bühne sehr glücklich gesagt, apropos Vogel, fick die Henne. Was ist denn das für ein Mantra?
Fick die Henne ist einfach nur so ein Ausspruch des Erstaunens. Das kann doch nicht wahr sein.
Haben Sie das in der Drehbuchwerkstatt gelernt?
Fick die Henne. Um ehrlich zu sein, sie wird mich umbringen, aber ich glaube, das ist sogar ein Ausspruch von Diana Amft. Sie wird mich hassen dafür. Ich glaube. Und ich habe so gelacht, als ich das erste Mal gehört habe. Das hat sich
auch wenn ich mir jetzt eine Blöße gebe, wer ist das?
Diana Amft ist meine Partnerin in Dr. Diary. Auch eine sehr bekannte, beliebte Schauspielerin.
Ach, die Frauen haben wir alle ausgeblendet.
Sorry.
Wir haben uns nur auf sie konzentriert. Genau. In ihrem neuen Film, Die Lügen der Sieger, da spielen sie einen Risikosucher. Sind Sie das privat auch?
Nee,
Zocker
ich bin,
sogar.
Ich bin kein, na, Zocker bin ich vor allem nicht, aber ich bin auch kein Risikosucher, aber ich bin in manchen Sachen ein bisschen sorglos. Und dann freue ich mich auch, weil immer wenn ich jetzt so sorgenvoll bin und so vorsichtig bin, dann gehe ich mir selber auf den Geist.
Irgendwann. Und das Sorglose, haben Sie es erst gelernt?
Nee, das hatte ich immer schon. Also wenn man die vielen Narben sieht, die mein Gesicht zieren, sieht man, dass ich so eine gewisse Unvorsicht hatte.
So das war der Treppensturz, der sich auf der Nase verewigt hat.
Ja, es gibt mehr, also es gibt einige Stürze und so. Und ich finde das auch okay. So, ich bin so mit meinem Geldbeutel oder so und ich habe da noch nie, also das mein, dann wird er halt mal gestohlen oder auch meinem Hund, alle immer so, das ist ein Welpe, den musst du an die Leine nehmen und ich sage, nein, es wird schon gut gehen. Und es ist bis jetzt immer gut gegangen und dafür hat der Hund eine größere Freiheit und ich auch. Ich will nicht die ganze Zeit schon dran denken, ja, aber der Hund könnte doch eventuell irgendwann mal über die Straße rennen, weil irgendwas passiert. Nein, ich will so nicht denken und deswegen passiert es dann auch nicht.
Super. In diesem Film, Die Lügen der Sieger, sind Sie ein Porsche-Fahrer und lustigerweise sieht der Porsche genauso aus oder sieht sehr ähnlich aus wie der Porsche, hinter dem Sie posieren, um für das Deutsche Museum Werbung zu machen. Sind Sie ein Porsche-Typ?
Bin ich ein Porsche-Typ? Nee, ich hatte nie selber einen Porsche. Natürlich sind es wahnwitzig schöne Autos und Traumautos, glaube ich, von jedem Jungen. Diesen Porsche zu fahren, ist bei weitem nicht so angenehm, wie er aussieht. Das ist ja noch ein altes Modell, das ist ja noch so richtig so ein käferartiger Motor drinnen. Nee, ich habe selber mir einen Oldtimer gekauft und den wahnsinnig gerne gefahren und das war ein BMW, ein alter. Dieser Fassbinder-BMW. Der CS sagt vielleicht manchen was, das ist so ein wahnsinnig so ein vollverglaster, wunderschöner BMW mit so einer langen Haischnauze, den habe ich wahnsinnig geliebt und hatte allen Komfort, das ist von 71 und hatte schon Fensterheber und sowas.
Das ist jetzt in der Vergangenheit, was Sie erzählen, hat der TÜV euch getrennt?
Nein, was uns getrennt hat, ist, dass ich zu wenig da war im Sommer und dass ein Auto darunter leidet, wenn es in der Garage steht, sondern dass es gefahren werden will. Und das habe ich dann verkauft an ein österreichisches Pärchen, die wahnsinnig gewissenhaft waren. Die kamen dann an mit so auch mit so Handschuhen, mit so Weißen, da wurde sich unter dieses Auto gerollt und das so sauber Auto, war das Auto, oder? Nicht. Und dann wurde das auseinander und man ganz vorsichtig, und die wollten, also hatten eine Sammlung an BMWs, und dann kaufen die dieses Auto, und auf dem Weg auf der Autobahn haben sie einen Totalschaden mit diesem Auto, das 40 oder 45 Jahre unbeschadet überstanden hat. Aber sie haben ihn, ich habe sie dann irgendwo auf einer Autogrammstunde, also bei einem Kinofilm, bei einer Premiere in Wien, kamen die plötzlich an mit einem Foto von meinem Bild und sagen, wir sind die Leute, die ihr Auto gekauft haben, und so schaut und er wieder aus. Und geschrottet haben.
Oh ja.
Und sie haben ihn wieder renoviert, also ist alles wieder gut.
Florian David Fitz, es ist alles wieder gut. Das nehme ich jetzt einfach als Schlusswort, als letztes Stichwort, und bedanke mich ganz herzlich für diese Stunde.
Vielen, vielen Dank.
Sagte Florian David Fitz 2015 im Gespräch mit Ursula Heller. Sein 50. Geburtstag in der vergangenen Woche war uns Anlass, den Talk mit ihm zu wiederholen.